Heute bei «Apropos» Gefährder. Die Fälle von häuslicher Gewalt steigen seit Jahren. Gerade erst haben neue Zahlen vom Bund einen Höchststand von Femizid ausgewiesen. Und umso lauter sind jetzt wieder die Forderungen nach härteren Strafen, Fußfesseln oder mehr Plätze in den Frauenhäusern. Es gibt aber noch einen anderen Ansatz, über den wird kaum geredet, nämlich, dass Spezialistinnen und Spezialisten eingreifen, bevor es zu spät ist. Seit einigen Jahren bauen immer mehr Polizeikorps spezielle Einheiten aus, die sogenannte Gefährder aufsuchen. Der Leiter von so einem Team ist Manuel Niederhäuser.
Ich glaube, wir sind uns alle einig, wir können nicht einfach alle Menschen, die eine Gefahr ausgeht, das Leben lang wegsperren. Und darum müssen wir in kritischen Situationen halt versuchen, zu deeskalieren und Menschen versuchen, Wege aufzuzeigen, wie sie dort rauskommen, dass es eben nicht zu einem Wahnsinnstag kommt, wo man wieder in der Zeitung lesen muss.
Die Spezialisten machen vor allem etwas: Reden. Wie funktioniert die Arbeit? Wird damit häusliche Gewalt tatsächlich verhindert? Und was, wenn ein Mann trotzdem Gewalt an seiner Frau ausübt? Über das reden wir heute bei «Apropos», einem täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Mein Name ist Alex Arecker und bei mir im Studio sind Daniel Peterhans und Katrin Boss vom Tamedia Recherche Desk. Sie haben die Arbeit von diesen Spezialisten begleitet. Hallo zusammen.
Hallo.
Hi.
Wenn es um häusliche Gewalt geht, dann reden wir meistens ja von den Frauen, die Opfer sind. Ihr habt ein Polizistenteam besucht, das sich um die Männer kümmert. Warum?
Ja, es ist uns schon zuerst ein bisschen kontrovers übergekommen, weil es ist wichtig, dass man über Frauen redet. Absolut, und das machen wir beim Tagi auch. Aber es ist halt auch sehr spannend, um auf Täter zu schauen. Ohne irgendwie ein Victim-Blaming zuzulassen, aber einfach schauen, okay, was kann man auf der anderen Seite, auf der Täterseite machen.
Genau, und als wir von dieser Arbeit gehört haben, haben wir uns das auch überhaupt nicht vorstellen können. Also wie würden die Männer überhaupt auf Polizisten reagieren? Weil das sind ja Männer, die potenziell Täter sind. Also wie reagieren die auf Männer? Wie gehen die Polizisten auf die zu? Und wie schaffen die es, dass die mit denen reden? Das hat uns mega interessiert.
Wie sie das machen, das erfahren wir heute in dieser Podcast-Folge. Wir fangen an in der Altstadt von St. Gallen, im Büro von Manuel Niederhäuser. Wie sieht es dort aus und wer ist er genau?
Es ist schon mal sehr schwer zu finden. Es ist einfach komplett unscheinbar, nicht angeschrieben. Wegen mir haben wir uns auch mehrmals verlaufen. Dort innen in diesem unscheinbaren Büro ist eben das Team vom Bedrohungs- und Risikomanagement von der Kapo St. Gallen. In diesem Team sind 4 Polizisten und 2 Polizistinnen, also auch Frauen, die Männer ansprechen. Alle arbeiten in Zivil und dazu kommt noch eine Psychologin. Und Manuel Niederhäuser, er ist eben der Leiter von diesem Team.
Was machen die genau? Also wie sieht so der Alltag aus?
Ja, das Team schaut sich eigentlich jeden Morgen das Polizeijournal an. Das ist das Journal, wo eigentlich alle Frontpolizisten ihre Einsätze dokumentieren. Und jeden Morgen schauen sie die letzten 24 Stunden an, was ist passiert, wer hat angerufen, wo sind Polizistinnen und Polizisten auf Streifen an. Und sie versuchen dann dort eigentlich zu erkennen, ob irgendwo mehr dahinter ist, ob irgendwo vielleicht eine Frau in Zukunft könnte in Gefahr kommen, also eine heikle Situation könnte eskalieren.
Ja, sie schauen das eben ein bisschen genauer an, weil für die Frontpolizei sind viele Einsätze oder viele Meldungen, die bekommen, einfach so einen einzelnen isolierten Fall, der vielleicht sogar harmlos ist, also wo man gar nicht unbedingt gerade eine grosse Gefahr oder ein grosses Problem dahinter sieht. Und sie vom Niederhäuser-Team, die schauen das dann genau an, die haben eine Art Checkliste, wo sie mit denen die Fälle anschauen und mit der Psychologin auch besprechen, vielleicht auch Kontakt mit der Opferhilfe oder einem Frauenhaus aufnehmen, vielleicht sogar mit der Frau, die betroffen ist, um herauszufinden, ist es wirklich so harmlos oder könnte es etwas sein, das gefährlich wird?
Wir schauen uns kritische Situationen an, im häuslichen Bereich sehr oft Trainingssituationen. Wir schauen, welche Personen sind da involviert. Gibt es Risikofaktoren, die gilt es zu erkennen und nachher Zeit schreiten und möglichst versuchen, dass es eben nicht zu einem Tag kommt.
Ihr habt vorher eine Checkliste erwähnt. Wie entscheidet sie denn genau, ob jetzt der Fall prüfenswert ist, also ob sie dort irgendwie intervenieren sollen?
Es gibt da, und da hilft auch die Wissenschaft, es gibt so typische Muster, nach denen man suchen kann. Eins davon, und sehr wichtig, ist sicher Alkohol, Alkoholkonsum, der zunimmt, aber auch Drogen, vielleicht ein Jobverlust oder Probleme bei der Arbeit, ob es vorherige Vorfälle gibt, ob in früheren Beziehungen schon mal irgendetwas kritisch worden ist und das mal dokumentiert worden ist. Oder auch eine Trennung. Man weiss aus der Wissenschaft, dass Trennung eine sogenannte Hochrisikophase ist für die Frau, also dort sie besonders gefährdet ist. Und dann entscheidet sie sich eigentlich, ob sie jetzt mit so einem sogenannten Gefährder Kontakt aufnehmen, ob sie den genauer anschauen wollen oder nicht. Und dann folgt, wenn sie sich dafür entscheiden, eine sogenannte Geförderansprache.
Was versteht man unter einem Geförder und wie ticken Geförder?
Ja, das ist natürlich in jedem Fall ein bisschen anders, aber Sie haben das schon von zwei Typen eigentlich erzählt. Einerseits ist es der komplett überforderte Mann in einer psychischen Krise, eben, wie es Daniel gesagt hat, vielleicht in einer Trennung, vielleicht psychische Probleme, aber auch finanzielle Schwierigkeiten und so weiter. Und dann gibt es aber auch den anderen Typ, einen Mann, der Frauen missbraucht, sexuell ausbeutet, das über Jahre. Und beim ersten Typ suchen sie, wie gesagt, das haben wir jetzt beschrieben, den Kontakt auf, weil sie fürchten, dass der Frau etwas machen könnte und sie das eigentlich wie wollen verhindern oder schon präventiv eingreifen, bevor die Spirale wirklich sich so entwickelt, dass es zu der Katastrophe kommt.
Vielleicht kann man da noch anfügen, es gibt, und das hat uns dann irgendwie so fasziniert, und das geht aber gleichzeitig auch in das Heikle rein, das wir am Anfang angesprochen haben. Sie sagen, Gewalt kommt meistens nicht aus dem Nichts. Es gibt eine Vorgeschichte. Meistens auch, wenn Gewalt schon passiert ist und man nachher mit dem Umfeld redet, dann sagen sie irgendwie, ja, der ist schon immer ein komischer gewesen. Also irgendwie psychische Probleme, die schon rum sind, eben steigender Alkoholkonsum, finanzielle Krise oder es ist vielleicht schon mal Gewaltmissbrauch in der Kindheit passiert, also was sie selber erlebt haben. Und das ist eben genau das, was so ein bisschen schwierig ist, weil man darf sie dann nicht rechtfertigen, oder? Gewalt darf man nie rechtfertigen. Und das gilt es dann eigentlich den Männern beizubringen in dieser Geförderansprache.
Genau, und beim zweiten Typ, den ich vorher schon angesprochen habe, also der, der wirklich Frauen quält und misshandelt, das vielleicht über längere Zeit, das sind oft Fälle, die über Jahre nicht entdeckt werden. Und da geht es jetzt in dem Team vom Niederhäuser eben darum, genau auch so nichts zu entdecken, oder? Vielleicht mit einer kleinen Meldung, die reingekommen ist, irgendetwas Verdächtiges, dass sie das sehen, dass sie so einen Typ oder so eine Konstellation erkennen und dann Massnahmen greifen, und zwar harte Massnahmen. Also dort ist es dann wie ein anderer Ansatz, da geht es nicht um Prävention, sondern da geht es darum, hey, wir sehen da etwas, das sieht richtig schlimm aus, jetzt müssen wir rein, und zwar wirklich heftig. Und dann auch dafür sorgen, also dort sind sie dann auch eine Art wie ein Motor, oder, dass dann sehr schnell eingegriffen wird.
Sind das vor allem Männer, die als Geförder eingestuft werden, oder haben sie auch mit Frauen zu tun?
Stimmt, wir haben jetzt immer noch von Männern geredet. Natürlich können auch Frauen tätlich werden, das ist ja so. Aber wenn man jetzt nur schon die Kriminalstatistik von 2026 anschaut, jetzt die neue, dann sieht man ganz klar, dass 3 von 4 Opfer Frauen sind. Und es ist einfach so, dass Männer viel mehr zu Gewalt greifen als Frauen. Und das hat uns auch der Mathis Kellemann, er ist der Stellvertreter von Manuel Niederhäuser, erklärt.
Hat ein bisschen mit der Statistik zu tun. Statistisch ist es einfach so, dass Männer mehr auffallen im Bereich schwerer, zielgerichteter Gewalt. Und natürlich auch mit Risikomustern, die wir anschauen. Und entsprechend ist der Fokus auf die Männer. Was aber nicht heisst, dass es natürlich keine Täterinnen gibt. Dass nicht auch Frauen können Geförderinnen sein können.
Spielen wir das doch an einem Beispiel durch. Wir haben den Fall von Peter Meyer nachverfolgt.
Genau, der Peter Meyer ist ein Fall, wo der Mathis Kellemann mit ihm zu tun hat. Wir haben seinen Namen geändert, dass er unerkennbar bleibt. Und er ist speziell und gleichzeitig ein typischer Fall, weil bei ihm kommen so mehrere Risikofaktoren zusammen. Es war eine Situation, in der er frisch getrennt war von seiner No-Frau. Es war ein neuer Mann im Leben dieser Frau. Er hatte gleichzeitig Schwierigkeiten beim Job und er hat immer mehr Alkohol konsumiert. Die Polizei wurde auf ihn aufmerksam, also die Frontpolizei, weil er so ein klassisches Nachstellverhalten, so eine Art Stalking an den Tag gelegt hat. Er ist immer wieder mit dem Auto in der Nacht oder am Morgen an dem Haus vorbeigefahren, wo seine Kinder noch drinnen wohnen, wo er aber nicht mehr reingehen darf. Seine Frau wollte ihn nicht mehr sehen und bei ihm ist die Wut gewachsen. Und so ist eigentlich die Polizei auf ihn aufmerksam geworden und damit dann auch das Team von Manuel Niederhäuser.
Genau. Was dort auch noch war, ist, dass er am Schwiegervater Gewalt angedroht hat. Und das ist dann auch gemeldet worden. Also die Polizei hat gemerkt, da spitzt sich etwas zu. Zwar noch auf einem tiefen Niveau vielleicht. Also noch nicht krasse Gewalt, aber doch so, dass es ihnen Sorgen gemacht hat. Und darum haben sie dann im Team beschlossen, dass sie jetzt bei ihm müssen handeln müssen. Also dass sie ihn kontaktieren wollen.
Also all das, was bis dort passiert ist, ist eigentlich schon ein Warnsignal gewesen, so aus der Perspektive von diesen Spezialisten.
Genau, und das finden wir auch, oder haben wir auch wirklich sehr spannend gefunden, oder? Vielleicht jetzt eben für die Frontpolizei ist das vielleicht noch eine harmlose Geschichte, oder? Ist das noch nicht etwas, wo man irgendwie gerade alarmiert sein muss? Aber für die Spezialisten von diesem Team, zusammen mit der Psychologin, die geschult sind, die wissen, auf was müssen wir schauen, für die hat das schon gelangt.
Und dann, was ist da passiert?
Dann hat Mathis Kellermann einen der Polizisten angerufen und hat ihm klar gemacht, dass er sich Sorgen macht, also dass sie sehen, was da bei ihm läuft oder mindestens in Ansatz und dass er ihn eigentlich gerne würde treffen würde, weil er das Gefühl hat, das ist etwas, was beunruhigend ist, was da abgeht. Das ist alles auf freiwilliger Basis. Die Männer müssen eigentlich nicht. Also die könnten Nein sagen. Oder? Die müssen sich nicht treffen, aber sie machen eigentlich meistens mit. Und es ist dann wichtig von diesen Polizisten, das haben sie immer wieder betont, dass sie eine klare Haltung haben. Also dass sie dann zwar zuhören, zwar versuchen, dann auch ein Verständnis aufzubringen, aber ja nichts zu rechtfertigen. Oder? Also nichts, was gelaufen ist, wenn es auch ein bisschen Gewalt ist oder auch viel Gewalt ist, einfach sicher keine Rechtfertigung für das, was passiert ist, aber ihnen zu sagen, hey, wir sind da, wir hören dir zu.
Schon speziell, oder? Da läutet dir ein wildfremder Polizist an und ist noch ein Polizist, wo du eh noch Angst hast vor Repression und lässt dich zu einem Gespräch. Also haben sie mit dem wirklich Erfolg?
Das ist eben wirklich krass. Also mich hat das, oder bei uns beide hat das mega erstaunt. Über 90% der Männer lassen sich auf so ein Gespräch ein. Es braucht manchmal ein bisschen mehr Nachdruck oder ein bisschen mehr Insistieren, aber sie gehen an die Treffen. Und das sage, weil die Männer meistens wenig Leute haben zum Reden oder sogar gar niemand haben zum Reden, Mühe haben sich zu öffnen. Und sie merken aber gleichzeitig auch, hey, ich brauche Hilfe. Sie wollen ja auch irgendwie aus dieser Spirale rauskommen, wo sie irgendwie drin stecken.
Ja, wenn wir uns bei diesen betroffenen Männern melden, dann ist es häufiger so, dass vielleicht in einer ersten Phase ein bisschen eine ablehnende Haltung da ist. Und dann probieren wir auch mit dem zu erklären, was wir genau machen und wieso wir anrufen, um die Barrieren einfach zu brechen. Und da merken wir sehr häufig, dass die Männer sehr positiv reagieren und wir die Sachen auch mit ihnen anschauen können.
Und gerade bei dem Peter Meyer, auch er war bereit für ein Treffen und er hat unglaublich viel geredet. Es ist ein Schwall gekommen und er sagt, das ganze Gespräch durch mega angespannt gewesen, wo der Kellermann dann auch gewusst hat, okay, da müssen wir dranbleiben, da ist irgendetwas nicht gut. Spannend ist auch noch, er hat sein eigenes Verschulden, was manchmal bei Männern ist. Zum Beispiel den Alkohol hat er runtergespielt, das hat er nicht eingesehen. Aber die anderen Sachen hat er gesagt, ja, da habe ich Probleme. Es geht darum, dann einfach ein Problem mal zuzulassen und nicht zu werten.
Der Niederhäuser hat uns das auch noch so ein bisschen erzählt. Er hat gesagt, er sieht halt Männer so ein bisschen wie tendenziell wie Höhlenmenschen. Also, dass Männer halt eben nicht so sind, dass sie zu Kollegen oder Freunden gehen reden, wenn sie in der Krise sind, sondern dass sie dann in so einer Krisensituation komplett überfordert sind und dann halt wirklich wie froh sind, wenn jetzt der Polizist, obwohl er ihn überhaupt nicht kennt. Aber man muss auch sagen, der Kellermann, der hat eine wahnsinnig angenehme Stimme. Der kann in einer Art und Weise reden. Ja, wo man das Gefühl hat, der meint ernst, oder? Auf jeden Fall nützt das etwas, oder kommt er an die Männer an und die haben dann auch Lust, mit ihm zu reden. Und das war eben bei ihm auch so gewesen.
Was war der Effekt jetzt beim Peter Meyer?
Es hat dann nochmal einen Zwischenfall gegeben mit dem Peter Meyer, wo er den neuen Partner von der Frau im neuen Haus entdeckt hat und der dann auf der Straße zu einer Tätigkeit gekommen ist. Und nachher aber auf das Abend hat er sich dann auf Druck von dieser Einheit bei einer Psychologin gemeldet und die Situation hat sich entspannen können und die Polizei hat den Fall nach einem Jahr abschliessen können.
Die Spezialeinheiten, die arbeiten also ganz anders. Das sage ich jetzt mal gewöhnliche Polizistinnen und Polizisten in Anführungs- und Schlusszeichen. Was ist kurz zusammengefasst der Sinn und Zweck dieser Einheit?
Es ist sehr speziell. Es geht darum, eine Situation schnell einzuschätzen und zu verbessern und Risiko rauszunehmen. Das hat uns der Niederhäuser so kurz und knapp erklärt. Es geht um Prävention, also nicht, wenn es schon zu etwas mega Schlimmem gekommen ist. Und der Beziehungsaufbau ist mega entscheidend. Darum ist das so eine spezielle Polizeiarbeit. Also ich glaube, der Mathis Kellermann war es, der gesagt hat, wir sind wie bewaffnete Sozialarbeiter. Oder? Wir reden eigentlich, aber haben halt gleich eine Waffe dabei, weil wir Polizisten sind. Es geht darum, Eskalation zu verhindern. Und das führt nicht immer zu einem Happy End. Also es ist nicht immer so, dass irgendwie der Mann nachher sagt, ja, ich habe Fehler gemacht, ich sehe das ein und ich tue mich entschuldigen bei meiner Partnerin, Ex-Partnerin. Sondern es geht einfach darum, zu deeskalieren, dass die Gewalt nicht eskaliert.
Und im schlimmsten Fall halt einen Femizid können zu verhindern.
Ich glaube, wir sind uns alle einig, wir können nicht einfach alle Menschen, die eine Gefahr ausgeht, das Leben lang wegsperren. Und darum müssen wir in kritischen Situationen halt versuchen, zu deeskalieren und Menschen versuchen, Wege aufzuzeigen, wie sie da draus rauskommen, dass es eben nicht zu einer Wahnsinnstag kommt, wo wir wieder in der Zeitung lesen müssen.
In
Ihre Arbeit konzentriert sich ja, wie man gehört, sehr stark auf Täter oder potenzielle Täter. Inwiefern tun Sie auch die Opfer einbeziehen?
Also in St. Gallen haben die Polizisten und Polizistinnen ein grosses Netzwerk. Also sie arbeiten auch zusammen mit Frauenhäusern, mit der Fachstelle für Opferhilfe. Und dort haben sie eigentlich überall gute Feedbacks, oder? Also dass auch an diesen Stellen sehr wichtig ist, dass man sich eben nicht nur um Frauen bemüht oder kümmert und die schützt, sondern dass man auch, wenn man so will, Städterarbeit macht, also dass man die Gefährder aufsucht und mit denen redet. Es ist so, dass eigentlich die Frauen haben mindestens das Team vom Niederhäuser das Gefühl, recht gutes Netz haben. Also wenn es ein Problem gibt, dann gibt es Frauenhäuser Opferhilfe. Also wenn sie sich dann überhaupt melden, natürlich, das ist die Voraussetzung, gut beraten oder unterstützen, die Männer halt nicht. Und das ist dort, wo sie reingehen, oder? Dass sie finden, die sind irgendwie noch zu wenig eingebunden. Die muss man noch mehr unterstützen und anhören und so weiter. Und sie wollen das aber nicht als Täter-Opfer-Umkehr verstehen, überhaupt nicht. Also sie labeln das klar, da geht es um potenzielle Täter und die muss man wie noch auffangen.
Wie verbreitet sind denn so Spezialeinheiten bei der Schweizer Polizeikorps?
Aktuell immer mehr verbreitet, also mehrere Kantone und Städte haben solche Teams. Solothurn und Zürich waren 2013 die ersten gewesen. Der Niederhäuser hat uns erklärt, das ist, wie so ein krasser Femizid passiert ist in diesem Jahr in Zürich, wo man dann gemerkt hat, hey, man muss irgendwie präventiv mehr machen. Und letztes Jahr ist da wirklich massiv etwas gegangen. Und das macht auch Sinn, weil er hat uns jetzt einfach für den Kanton St. Gallen erklärt, dass einfach 60% von allen Fällen, die Polizei ausrücken muss, betrifft häusliche Gewalt. Also dort drauf einen Fokus zu legen, macht mega Sinn. Und genau, jedes zweite Tötungsdelikt kommt sogar aus dem Bereich der häuslichen Gewalt. Aber es gibt auch Kantone und auch Städte, wo laut Niederhäuser und Kirchenmann noch etwas zu wenig läuft.
Genau, Zürich schreitet da ja immer ein bisschen voran. Wir haben gerade kürzlich auf der Redaktion ein Interview gemacht mit der Justizdirektorin Jacqueline Fehr. Das tun wir euch sehr gerne verlinken. Auch sie kritisiert dort unter anderem, dass gewisse Kantone weniger aktiv sind. Das ist also ein Thema, das wirklich auch innerhalb der Kantone unterschiedlich gehandhabt wird. Hintergrund sind ja eben die gestiegenen Fälle von häuslicher Gewalt. Vor etwa zwei Wochen ist die neue Kriminalstatistik herausgekommen. Was sind die Erkenntnisse dort drin?
Die Erkenntnisse sind einfach, dass es wirklich krass ist. Also, dass die Zahlen, du hast sie im Intro gesagt, einfach steigen und steigen. Bei den schweren Gewaltstraftaten im häuslichen Bereich eben im Vergleich zu letztem Jahr um 8% zugenommen. Jede Woche ist es zu einem Tötungsversuch gekommen und alle 14 Tage zu einer Tötung, also zu einem Femizid. Und 2025 hat es insgesamt 34 Femizide gegeben. Auch das ist ein neuer Höchststand.
In dieser ganzen Debatte um häusliche Gewalt, das hat man jetzt auch in der Berichterstattung nach dieser Kriminalstatistik, da geht es ja sehr häufig um das Thema Herkunft, weil ausländische Täter überrepräsentiert sind. Wie betrachten das die Spezialisten von der Polizei, also die Spezialeinheiten?
Ja, das ist also in St. Gallen so. Also die Zahl von den ausländischen Männern, die sie aufsuchen, also das Team, sind überproportional oft ausländische Männer. Der Niederhäuser erklärt das so, dass das Menschen sind, die aus einer gewissen Region vielleicht kommen mit anderen Kulturen. Eine Scheidung zum Beispiel, für uns ist das irgendwie fast schon Alltag. Für die ist das ein Gesichtsverlust, da geht das irgendwie nicht. Auch schwierig dann im Umfeld zu kommunizieren, offenbar. Meine Frau hat mich verlassen, dass es irgendwie auch die Ehre verletzt, oder? Dass da vielleicht auch Druck von der Familie kommt, dass so etwas nicht passieren darf und so weiter. Also dass Männer sind aus patriarchalen Strukturen und vielleicht auch aus religiösem Umfeld, die da viel, viel mehr Mühe haben, damit umzugehen. Das sind vielleicht auch Leute, die dann sozial nicht gut gestellt sind, im Job ein paar Schwierigkeiten, finanziell unter Druck, was auch immer. Also sehr viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Warum, so erklärt es die Leute vom Niederhäuser, warum die Zahl erhöht ist.
Und trotzdem, vielleicht kann man da noch anfügen, hat auch der Niederhäuser nicht von, also er will nicht von einem Ausländerproblem reden, weil es irgendwie das Problem verkürzt. Man muss wie die Ursachen für das sogenannte, ja, für sagen, Ausländerproblem in Betracht ziehen. Und zwar Migration spielt halt sozial eine riesige Rolle, oder? Es geht um fehlende Netzwerke, Sprachbarrieren, zusätzlichen Druck, wie auch finanzieller Art oder Schwierigkeiten beim Job, wie jetzt Katrin schon gesagt hat. Aber auch die Männer mit ausländischer Herkunft sind meistens sehr offen zum Reden und es passiert eigentlich quasi immer ohne Dolmetscher, auch wenn es manchmal sprachlich ein bisschen schwierig wird. Sie sagen immer lieber mit Händen und Füßen, als nur eine zusätzliche Person dabei haben.
Ja, wenn wir gerade beim Reden sind, habe ich eben sehr interessant gefunden, dass sie gefunden haben, es ist eigentlich eher mit Schweizer gehobener Stellung schwierig, an sie heranzukommen. Also das sind eher so ein bisschen gut Situierte, die finden, nein, ich habe alles im Griff, ich brauche ganz sicher keine Hilfe von zivilen Polizisten und die treffen schon gar nicht. Also das ist offensichtlich dann eher ein bisschen schwierig und sie haben gesagt, sie hätten dann zum Teil mit Nachdruck ein bisschen müssen erklären, doch, da ist eine besorgniserregende Situation, da schauen wir jetzt genauer an. Bei Schweizer ist es vielleicht weniger das, dass die Scheidung ein riesiges Problem ist, sondern mehr der Gesichtsverlust oder der Statusverlust. Eben plötzlich das Haus nehmen, wie wir das bei Meier gesehen haben, oder vielleicht ein anderer Grund, warum er irgendwie das Bild, das man von sich aufgebaut hat in der Öffentlichkeit, dass das kaputt geht und dass man mit dem nicht umgehen kann.
Gehen wir damit zu eurem zweiten Beispiel. Ihr habt während der Recherche auch den Ardian Gashi kennengelernt. Auch er ist als Gefährder eingestuft worden, oder?
Ich habe mit dem Ardian Gashi telefoniert. Wir haben auch seinen Namen übrigens verändert. Er hat, wie man am Namen sicher merkt, wo wir ihm gegeben haben, einen ausländischen Hintergrund, hat auch nicht so gut Deutsch können. Bei ihm war es so, er hat mehrere, glaube ich, krasse Drohungen gegen seine Ex-Frau heute ausgesprochen. Und sie ist dann in so einer akuten Beziehungskrise mit ihrem Sohn ins Frauenhaus. Er sagt mir am Telefon, ohne dass er das irgendwie gewusst hat, und er sei komplett überfordert gewesen und hässig. Und er hat dann auch, als sie im Frauenhaus war, nochmal Drohungen über WhatsApp ihr geschrieben. Und so sind die Polizisten mit ihm in Kontakt, also haben mit ihm Kontakt aufgenommen, auch der Kellerman. Und auch mein Telefon mit ihm ist irgendwie eindrücklich gewesen. Ich musste nachher mit der Katrin reden darüber, weil er ist irgendwie so. Er hat mega viel geredet, aber er hat null Einsicht. Es ist auch da kein Happy End, oder? Er ist nicht irgendwie so, hey, ja, ich habe Fehler gemacht in der Vergangenheit in unserer Beziehung und wir wissen ja nicht genau, was da in dieser Beziehung alles abgelaufen ist. Also, wir stellen uns vor, die Frau ist sicher nicht einfach so ins Frauenhaus mit ihrem Sohn, oder? Man spürt bei ihm so ein bisschen das patriarchale Denken irgendwie. Ich hatte ein bisschen Mühe, einfach nur zuzulassen. Aber ich habe es wirklich probiert, weil er sagt zum Beispiel so etwas wie, wenn man mich halt provoziert, dann muss ich zurückgeben. Ich bin halt von Natur aus so. Mich darf man nicht provozieren. Und ja, es war sicher sehr spannend, seine Sicht zu hören und auch, wie er darüber denkt.
Man hat sich vielleicht ein bisschen vorstellen, wie das den Polizisten geht, wenn sie so Zeug anhören. Und sie müssen es ja nicht gut heißen. Also sie tun es ja auch nicht gut heißen, oder? Aber sie müssen Geduld haben, sie müssen die Fähigkeit haben, zuzulassen und Raum zu geben, halt dem, was der Mann zu erzählen hat.
Du hast vorhin gesagt, Aniel, er hat nicht so einsichtig gewirkt. Wie hat er denn auf den Anruf der Polizei reagiert?
Er war mega überrascht. Ihm hat Mathis Kellerman angerufen und er hat mir auch gerade gesagt, ja, der hat alles gewusst. Also der hat gewusst, dass ich gedroht habe, der hat über unsere Beziehung Bescheid gewusst und der hat ihn auch sehr direkt angesprochen auf die Drohungen und dass er sich Sorgen mache, dass es noch zu schlimmeren Sachen kommen könnte. Und nach dieser ersten Überraschung hat er ihm aber anscheinend immer wieder angerufen, wenn er im Frust war, wenn er hässig war. Und er hat dann gesagt, das sei wie so ein bisschen sein Psychologe gewesen. Jedes Mal, wenn er hässig war, sei, hat er ihm angerufen und allein seine Stimme hat ihn gerade oben runtergeholt und beruhigt. Also er ist unglaublich dankbar.
Sind ihr denn jetzt auch auf Fälle von Gefährdern gestossen, wo die Deeskalation durch die Anrufe und Gespräche mit der Polizei nicht gewirkt hat?
Nein, also es ist ja noch schwierig zu sagen, weil man weiß ja nie, was noch hätte können passieren. Aber was sie sagen, ist, dass sie keinen Fall haben, den sie betreut haben, was nachher zu einem Femizid gekommen ist. Aber sie sind natürlich nicht nur da, zum Reden. Das haben wir ja schon mal vorher erwähnt. Oder es gibt natürlich auch zum Teil ganz krasse Fälle, wo sie rasch Massnahmen ergreifen müssen. Von so einem Fall haben sie uns dann auch erzählt, wo sie eine Frau schlussendlich wirklich von einem unglaublichen Martyrium sozusagen haben können befreien. Mitarbeiterinnen von einem Frauenhaus sich grosse Sorgen gemacht, weil eine Frau da war und von Morddrohungen geredet hat. Und dann war sie am Abend plötzlich verschwunden.
Also sie ist plötzlich vom Frauenhaus abgereist und sie haben dann das Team vom Niederhäuser kontaktiert. Und die haben dann mit der Frontpolizei Kontakt aufgenommen und haben gesagt, hey, das könnte auf eine Entführung rauslaufen, da muss man dranbleiben, man kann jetzt nicht einfach nichts machen. Sie haben dann auch Kontakt aufgenommen mit der Familie von dieser Frau, um zu fragen, hey, wann haben sie das letzte Mal gesehen, wann haben sie das letzte Mal von ihr gehört. Und dann hat es geheißen, hey, mehrere Tage schon nicht mehr. Sie haben es dann aber so weit gebracht, dass das Paar auf einen Polizeiposten gegangen ist, weil auch die Frontpolizisten relativ Druck gemacht haben. Und es ist dann rausgekommen, obwohl die Frau zuerst noch gesagt hat am Telefon, alles ist okay, dass sie massiv bedroht worden ist und nicht freiwillig mitgegangen ist, dass er eine Waffe dabei hatte und dass sie schon Spuren hatte am Körper von massiver Gewalt, blaue Flecken überall. Ihr ist es mega, mega schlimm gegangen. Und dann haben sie auch eine internationale Abfrage gemacht und dann hat sich herausgestellt, dass es zwei weitere Frauen gibt im Kanton Graubünden und Thurgau, die auf ähnliche Weise geschlagen, genötigt, sogar sexuell missbraucht worden sind von dem Mann und dass sogar schon in Österreich, ist ein Österreicher gewesen, ein Verfahren läuft gegen ihn.
Genau, der ist ja dann verurteilt worden in Österreich, also zuerst mal ausgeliefert worden und dann verurteilt worden und der sitzt jetzt für 4 Jahre und 8 Monate in Haft, zu dieser Strafe schon verurteilt worden.
Was zeigt der Fall in diesem ganzen Kontext jetzt?
Ja, er zeigt halt, dass es allein nicht immer geht, oder? Also, dass es manchmal auch wirklich Repression braucht und dass es aber auch ein Team braucht, das auch solche Fälle erkennt, oder? Es braucht ein Gespür, wenn Gefahr droht. Ich stelle mir vor, die Frontpolizei, die sind zum Teil im Alltagsstress bei ihnen Einsätzen und wenn die Fälle eben nicht unbedingt krass sind, dann sehen die das vielleicht nicht oder weniger. Also, ich will dann nicht unterstellen, dass die unsensibel sind. Aber das Team kann das wahrscheinlich besser erkennen, weil sie halt geschult sind und die Psychologin auch haben, die hilft. Und darum verhindern, dass es jetzt wie geht. In diesem Fall am Schluss noch, kann ja noch viel schlimmer rauskommen. Die Frau hat jetzt den Typ los und kann hoffentlich wieder ein normales Leben führen.
Ihr habt jetzt also einen tiefen Einblick bekommen in die eingreifende Polizeiarbeit. Was haben Sie so für einen Eindruck gewonnen? Welche Rolle spielt die präventive Arbeit jetzt im Verhindern von häuslicher Gewalt?
Ich finde es eine schwierige Frage. Also, ich glaube, eine grosse, aber eben, sie haben keine Glaskugeln. Mega viele Fälle von Femizid, von häuslicher Gewalt, spielen im Dunkelbereich ab. Und wenn die nie auf dem Radar sind von der Polizei, kann die Einheit auch nichts machen. Also, es ist mega wichtig, dass sich Frauen melden, Prävention, Sensibilisierung von der ganzen Gesellschaft, dass die Männer auch irgendwie das System hinein können, dass sie mit diesen Männern arbeiten können. Und es braucht meiner Meinung nach definitiv beides. Es braucht einen guten Opferschutz, einen super Opferschutz sogar, und es braucht aber auch Täterarbeit. Und für das braucht es Ressourcen. Und ja, er hat das selber, der Manuel Niederhäuser, hat das relativ gut ausgedrückt. Wir haben natürlich die mega schwierige Frage auch gestellt. So ein bisschen, ja, was braucht es, dass die häusliche Gewalt abnimmt, dass wir nächstes Jahr nicht nochmal eine Zunahme haben? Und er hat recht eindrücklich gesagt, dass echt die ganze Gesellschaft an dem muss arbeiten.
Das Rollenbild in der Gesellschaft ist sich am Verändern. Von den Männern, von den gewaltausübenden Personen. Und das braucht natürlich Zeit. Das wird nicht innerhalb von ein, zwei Jahren passieren. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die in allen Bereichen, wahrscheinlich von der Erziehung in der Schule bis ins Erwachsenenalter, die einen Einfluss haben. Und das wird nicht so einfach und schnell gehen, wie man sich das wünschen würde. Und von dem her glaube ich, ja, die ganze Gesellschaft ist gefordert.
Danke, Aniel. Danke, Katrin, fürs Gespräch.
Danke dir.
Danke.
Das war es, unsere Apropos-Folge zu den Spezialeinheiten, die es immer mehr gibt in den Kantonen, die eben versuchen, die Gefährder frühzeitig, bevor es zur Eskalation kommt, zu stoppen. Daniel und Katrin haben auch einen sehr interessanten Artikel zu diesem Thema geschrieben, wo man auch die Polizisten, die von ihrer Arbeit erzählen, im Video sieht. Ich empfehle euch, dort auch noch reinzuschauen. Wir verlinken euch den Artikel im Episodenbeschreib. Dort findet ihr übrigens auch noch eine Folge von «Apropos», die wir Anfang Jahr gemacht haben, wo wir die Perspektive der Opfer beleuchtet haben, wo unter anderem Opfer von häuslicher Gewalt zu Wort kommen und ihrem Weg aus der häuslichen Gewalt. Diese Folge produziert hat Jackie Wechsler und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.